Hey Leute, Tino hier, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich wünsche euch einen wunderbaren Freitag. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Woche, beziehungsweise wünsche ich euch ein tolles Wochenende, weil diese Folge heute etwas später am Start ist als sonst. Vorweg erstmal sorry dafür. Liegt daran, dass Eli und ich bis zum Schluss überlegt haben, wie wir es möglich machen können, noch eine Folge aufzunehmen. Leider hat es am Ende nicht geklappt, deshalb werde ich das Ding heute wieder alleine rocken und ein bisschen auf die ganzen Neuigkeiten dieser Woche reagieren. Also, es gibt einen neuen einen neuen Nationalmannschaftskader, auf den ich gleich mal reacten werde. Es gibt neue Trikots für die EM, auf die ich auch gleich Bezug nehmen werde. Das Champions League und das Europa League Viertelfinale steht fest und auch darüber werde ich gleich ein bisschen reden. Deshalb mal ein bisschen andere Folge Post von Tino heute. Ich hoffe trotzdem, dass sie euch gefällt. Wenn ihr Feedback habt, Fragen habt oder eine Community-Frage für uns, für zum Beispiel die nächste Was denn Folge, die dann nächsten Freitag stattfindet, habt, dann schickt mir das wie immer am besten einfach bei Instagram. Ich heiße dort @tino41 und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge Post von Tino. Also starten wir in diese kleine Reaction-Special-Folge von Post von Tino, vielleicht mit dem EM-Kader, den Julian Nagelsmann diese Woche bekannt gegeben hat. Der Kader ist für die beiden, wie ich finde, wirklich super geilen Länderspiele gegen die Niederlande und Frankreich Ende März. Und es gibt neben einigen bekannten Gesichtern, das bekannteste sicherlich Toni Kroos, der große Rückkehrer, auch 6 Neulinge im Kader. Und ja, ich finde, da sollten wir auf jeden Fall mal drüber sprechen. Vorweg finde ich es natürlich cool, dass auch Julian Nagelsmann, wie ja eigentlich seine Vorgänger auch immer, viel ausprobiert. Ich finde aber auch, oder beziehungsweise ich hoffe, dass nach diesen beiden Länderspielen wir insgesamt ein bisschen mehr Klarheit darüber haben, wieso das Gerüst der Nationalmannschaft aussieht, weil viel Zeit ist jetzt nicht mehr bis zur EM. Wenn sich einer, 2 oder 3 der Neulinge absolut bewähren in diesen beiden Spielen, dann bin ich natürlich absolut dafür, dass die am Start sind und das Trikot dann auch anziehen dürfen bei der Heim-EM. Allerdings glaube ich, sollten wir nach diesen beiden Länderspielen dann hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit haben. Ich gehe mal rein. Also wie gesagt, 6 Neulinge. 3 davon sind vom VfB Stuttgart. Und da muss ich erstmal sagen, grundsätzlich bin ich ein Riesenfan davon, auch Spielern, bei denen es einfach absolut läuft gerade, die mit ihrem Verein richtig, richtig stark dastehen, wie der VfB Stuttgart, eine Chance in der Nationalmannschaft zu geben. Das sind in diesem Fall Dennis Undav, Waldemar Anton und Maximilian Mittelstädt. Und Maximilian Mittelstädt ist der erste Spieler, auf den ich hier ein bisschen dezidierter eingehen möchte. Aus meiner Sicht spielt er so eine geile Saison. Und das, glaube ich, dieser Eindruck ist auch noch mal stärker bei mir, weil ich noch weiß, wie er bei Hertha teilweise aufgetreten ist. Und der Unterschied, ich will jetzt nicht sagen, ist wie Tag und Nacht, weil Maxi auch damals immer schon starke Spiele drin hatte und immer schon mal wieder so sein Potenzial aufgeblitzt ist. Aber das, was er mittlerweile beim VfB Stuttgart abliefert, ja, mehr oder weniger Woche für Woche, ist wirklich richtig, richtig stark. Hättet ihr mich vor einem Jahr gefragt, wird Maximilian Mittelstädt jemals eine Nominierung für die Nationalmannschaft bekommen? Ich hätte auf jeden Fall Nein gesagt. Umso glücklicher, ja, umso mehr freut es mich für ihn, dass es dann letztendlich doch geklappt hat. Berliner Junge hat, glaube ich, auch das Herz am rechten Fleck und einfach super happy, dass der jetzt mit Stuttgart da seine sportliche Heimat gefunden hat. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das schon bei Hertha klappt, aber manchmal ist es halt so, dass im Leben nicht alles so läuft, wie man sich das wünscht. Ansonsten Dennis Undav finde ich auch einen richtig, richtig starken Spieler. Freue mich, dass er sich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden hat. Waldemar Anton, finde ich, spielt ja schon seit relativ langer Zeit immer mal wieder so, dass man denkt, ja, den könnte man nominieren. Jetzt hat es geklappt. Jan-Niklas Beste von Heidenheim, da muss ich ehrlich sagen, ich habe viel zu wenig Heidenheim wirklich über 90 Minuten gesehen diese Saison, um da wirklich eine Einschätzung drüber zu geben, wie stark der ist oder wobei der Mannschaft helfen kann. Eins ist aber klar, Heidenheim spielt unglaublich stark die Saison, vor allem wenn man sich die Möglichkeiten anguckt. Ich hätte niemals vor der Saison gesagt, dass die sich so stabil dort ja im Tabellenmittelfeld halten und praktisch gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und einer der Faktoren dafür ist sicherlich auch Jan-Niklas Beste. Dementsprechend, ja, sei es ihm gegönnt, dass auch dieser Mann bei der Nationalmannschaft jetzt am Start ist. Ansonsten haben wir als Neulinge noch dabei, muss ich einmal gucken, ein Spieler, von dem ich wirklich super viel halte, und das ist Alexander Pavlovic von den Bayern. Ich weiß nicht genau, wann es war, die Saison, wann er das erste Mal eingewechselt wurde, aber ich habe dieses Spiel live gesehen und also ich glaube, nach 10, 15 Minuten, also spielt er auf der 6, absolut zentrale Position. Nach 10, 15 Minuten ist, glaube ich, mehr oder weniger allen Leuten, die dieses Spiel gesehen haben, haben gedacht, so, was macht dieser Junge, was hat der für eine Souveränität da mit 19 Jahren in seinem ersten Bundesligaspiel auf der 6, also richtig, richtig stark. Von Anfang an hat er dann auch richtig geile Vorlagen teilweise gemacht, richtig starke Freistöße, Ecken und so. Also, ey, richtig, richtig interessanter Spieler. Ich meine, die 6 ist bei Deutschland natürlich, ja, wirklich eine der Positionen, wo wir richtig gut besetzt sind. Aber hey, warum nicht? Vielleicht setzt sich Alexander Pavlovic in den beiden Spielen gegen Frankreich und die Niederlande ja durch, setzt ein kleines Aufrufzeichen und fährt dann tatsächlich mit zu EM. Wäre natürlich irgendwo eine, ja, kleine Märchengeschichte oder eine kleine, wie nennt man das, Cinderella-Story vielleicht. Ansonsten noch neu dabei, Maximilian Bayer. Und ich glaube, das war's. Maximilian Bayer von Hoffenheim. Das sind die Neulinge. Ansonsten, ja, gibt es natürlich auch ein paar prominente Spieler, die nicht dabei sind. Allen voran die beiden Dortmunder Abwehrspieler Mats Hummels und Niklas Süle. Ja, Mats Hummels, glaube ich, gerade nicht ganz so einen einfachen Stand in Dortmund. Und ich finde auch einfach, dass wir ja mit Antonio Rüdiger und Jonathan Tah zwei sehr, sehr starke Innenverteidiger jetzt im Kader haben. Ich weiß gar nicht genau, ob Nagelsmann am Ende Dreierkette spielen lassen will. Dann hilft da natürlich ein zusätzlicher Innenverteidiger immer noch mal. Aber ja, also grundsätzlich finde ich, ist jetzt vertretbar, dass die nicht am Start sind. Wo ich auf jeden Fall größere Probleme in Anführungszeichen habe mit, ist, dass Leon Goretzka nicht dabei ist, den ich ja eigentlich immer für die Nationalmannschaft einfach nominieren würde. Einfach aus meiner Sicht ein unglaublicher Spieler, der so einen unglaublichen Drive hat, so ein, ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber ich finde, der hat immer so eine besondere Energie, wenn er da durchs Mittelfeld rennt mit dem Ball, und klasse Auge, körperlich stark. Finde ich schon auch einen sehr, sehr starken Spieler. Ich weiß, dass das Mittelfeld bei uns einfach super, super gut besetzt ist und natürlich dann irgendwer dann zu Hause bleiben muss. Aber in dem Fall hat Goretzka getroffen. Ich denke mal, wenn er sich bei Bayern jetzt wieder ein bisschen mehr ins Sichtfeld von Julian Nagelsmann spielt, dass der Zug für die EM aber auf jeden Fall noch nicht abgefahren ist. Grundsätzlich zum Kader allgemein, ich finde, das ist eine gute Mischung. Wir haben sonst, finde ich, immer mit größeren Blöcken gespielt. Also es gab sonst immer einen größeren Bayern-Block, einen größeren Dortmund-Block. Jetzt finde ich es zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit wirklich stark gemischt. Und Ja, ich meine, die letzten zwei Turniere haben wir auch, glaube ich, mit großem Bayern-Block zum Beispiel gespielt und die sind ja absolut in die Hose gegangen. Mal gucken, ob das jetzt das richtige Rezept ist. Ich finde es erstmal cool, dass ja ein paar neuen Spielern die Chance gegeben wird und vor allem auch, dass Toni Kroos wieder am Start ist. Darin habe ich sehr, sehr große Hoffnung. Das wisst ihr aber auch, glaube ich, alle. So, als nächstes schaue ich dann mal ein bisschen auf die Viertelfinals in den europäischen Wettbewerben. Die Conference League lasse ich jetzt mal weg. Aber in der Europa League und der Champions League wurden ja diese Woche die Viertelfinals gelost. Beides mit deutscher Beteiligung. Und ja, ich fange vielleicht mal mit der Europa League an. Aus deutscher Sicht natürlich das spannendste Spiel, Leverkusen gegen West Ham. Ich bin tatsächlich auch ein kleiner West Ham-Fan. Liegt einfach daran, dass West Ham, als ich in London gelebt hatte, das Stadion war, was ja am nächsten dran war. Die spielen ja im Olympic Stadium in London. Liegt ganz schön gelegen in London an so einem kleinen Kanal, an dem ich auch ganz, ganz oft damals abends joggen gewesen bin. Ich erinnere mich noch gut. Dann bin ich oft praktisch zum Stadion hochgelaufen, eine Runde außen ums Stadion gelaufen und dann wieder zurück den Kanal runter. Und ja, rechts vom Stadion dann noch der Trainingsplatz. Leider habe ich niemals die erste Mannschaft da trainieren sehen, aber teilweise, glaube ich, Jugendteams, weiß ich aber nicht genau, ob das West Ham war. Anyways, auf jeden Fall, deshalb habe ich so eine kleine Verbindung zu West Ham, war da auch mal im Stadion. Und ja, ich finde das einfach ein geilen Team und natürlich wegen dem Film Hooligans, seien wir ehrlich. Der hat mich natürlich sehr geprägt als in meiner Jugend. Ja, dementsprechend West Ham, so ein kleiner Herzensverein von mir. Nichtsdestotrotz wünsche ich Leverkusen natürlich, dass diese unglaubliche Serie, die sie jetzt weiterhin und auch durchs Europa League Achtelfinale durchgerettet haben, mit diesen vielen Spielen am Stück, wo sie ungeschlagen sind, dass sie weitergeht und dass sie sich auch durchsetzen. Und ansonsten finde ich gerade Liverpool gegen Atalanta natürlich eine geile Begegnung, wobei auch Benfica gegen Marseille für mich sich sehr nach Champions League irgendwie anfühlt. Milan-Roma natürlich genauso. Also ich finde, da ist echt super viel drin. Sind geile Spiele, sage ich euch ganz ehrlich. Also die Europa League im Achtelfinale sind da dann doch oft noch Teams, wo du sagst, da muss ich vielleicht nicht unbedingt sehen. Aber dieses Jahr ab dem Viertelfinale, beziehungsweise ab diesem Viertelfinale, finde ich, kann man sich das alles wirklich richtig, richtig gut angucken. Große Spieler, geile Teams dabei, deutsche Beteiligung. Also ein richtig cooles Viertelfinale. Und die Chancen, dass Leverkusen weiterkommt, würde ich jetzt mal bei, schwer zu sagen, wahrscheinlich bei 60% einordnen. Dann gucken wir mal auf die Champions League. Auch da hat die Auslosung diese Woche stattgefunden. Zwei deutsche Teams sind noch dabei. Dortmund spielt gegen Atletico Madrid und Bayern gegen Arsenal. Beide deutsche Teams absolut geile Lose. Auf der einen Seite irgendwo beides machbar, auf der anderen Seite aber auch richtig, richtig hart und schwer und große Gegner. Ich meine, Atletico hat jetzt gerade Inter rausgehauen und Inter wäre, das sage ich euch ganz ehrlich, neben Real, City und den ja irgendwie wieder erstarkten Bayern so einer meiner Geheimfavoriten aufs zumindest mal Champions League Finale gewesen. Ja, Atletico Madrid macht Jahr für Jahr das, was sie tun. Es ist nicht immer schön, aber es ist irgendwie effektiv. Sie sind wieder im Viertelfinale. Dortmund mit einer relativ souveränen Leistung gegen PSV. Und ich glaube, ja, Souveränität und einfach zwei Spiele, in denen man zweimal ein richtig starkes Spiel macht, ist auch genau das, was Dortmund braucht. Also ich glaube, mit einem Wackelspiel und einem starken Spiel kommst du gegen Atletico Madrid einfach nicht weiter. Du brauchst zwei richtig, richtig starke Spiele. Ich glaube grundsätzlich gut für Dortmund, dass sie zuerst in Madrid spielen und das Rückspiel dann zu Hause ist. Jeder, der schon mal im Westfalenstadion zu Gast war, weiß, wie die Stimmung da auch Spielverläufe verändern kann. Das habe ich leider auch schon am eigenen Leib miterlebt als Hertha-Fan. Bayern gegen Arsenal auch richtig, richtig geiles Spiel, ist richtig Musik drin. Zwei absolute Top-Clubs in Europa mittlerweile wieder. Arsenal ja lange weg gewesen, jetzt wieder am Start. Auch das ist machbar. Auch da spielt Bayern zuerst in London beim FC Arsenal und dann das Rückspiel zu Hause. Auch das, glaube ich, ist ein Vorteil. Ich glaube hier, dass Bayern sich durchsetzen wird. Die Mannschaft, das haben wir jetzt beim Rückspiel gegen Lazio gesehen, hat anscheinend richtig Bock auf Champions League. Und ansonsten PSG gegen Barca und Real gegen Man City, was aus meiner Sicht so ein bisschen das vorgezogene Finale schon fast ist. Also da bin ich wirklich einfach so krass gespannt, wie das ausgeht. Ich könnte da gerade wirklich, also selbst wenn ich es probieren würde, ich könnte da keine wirkliche Prognose abgeben. Die sind für mich beide so krass auf Augenhöhe, beide so stark, beide so heimstark, dass ich da keine Prognose abgeben will, aber das finde ich wirklich ein richtig geiles Spiel. Und PSG gegen Barca allein schon von den Namen richtig, richtig gut. Und ja, insgesamt, wenn man so drauf guckt, ich habe gerade mal nachgedacht und überlegt und mir fällt ehrlich gesagt kein Viertelfinale in den letzten 5, 6 Jahren ein, was so stark ist. Da ist ja wirklich jedes Spiel geil. Ist natürlich auch so ein bisschen mit der deutschen Brille, ne? Weil Dortmund und Bayern ist dabei sind. Jedes Spiel geil, jedes Spiel. Also, ja, ich glaube, es wird ein richtig, richtig krasses Fußballfest. Wer weiterkommt, ganz, ganz schwer zu sagen. Also, den einzigen Vorteil, den ich jetzt irgendwo wirklich sehe, ist so ein bisschen bei Bayern. Und vielleicht bei PSG gegen Barca, aber auch da, oh, so schwer vorherzusagen. Ansonsten Man City Real für mich komplett offen, Dortmund Atletico auch komplett offen. Boah, schwierige Nummer, das vorherzusagen. Aber ja, insgesamt richtig, richtig geile Spiele. Und zu guter Letzt möchte ich noch kurz auf die neuen Trikots der deutschen Nationalmannschaft für die EM reagieren. Die sind ja auch diese Woche veröffentlicht worden von Adidas, sowie alle weiteren Trikots der Mannschaften, die bei dem Turnier starten. Da finde ich, glaube ich, übrigens das schottische Trikot, so von allen Adidas-Trikots, das schottische Heimtrikot, dieses dunkelblaue, finde ich, glaube ich, am geilsten, ehrlich gesagt. Insgesamt muss man sagen, hat Adidas voll seine Hausaufgaben gemacht. Ich liebe es ja, wenn Trikots so Details haben und ich habe das Gefühl, dieses Mal haben wirklich die ganzen Adidas-Trikots, also ich habe leider die Nike-Trikots noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob die schon raus sind oder was, aber die Adidas-Trikots auf jeden Fall richtig, richtig geil, die Details richtig, richtig cool und das auch so ein Ding, was ich bei den deutschen Trikots richtig, richtig cool finde. Ich fange mal mit dem Heimtrikot an, mit dem klassischen weißen Heimtrikot, weil das, glaube ich, das ja weniger umstrittene vielleicht ist. Ist erstmal für den ersten Blick klassisch in weiß gehalten, hat dann aber dieses Muster von diesem DFB-Kennzeichen, nicht Kennzeichen, von dieses DFB-Logo-Muster so ein bisschen als Hintergrund, finde ich mega, mega cool. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, muss ich wirklich sagen. Ich bin so ein kleiner Typografie-Nerd. Ich mag die Zahlen echt. Die sind so ein bisschen angelehnt an so diese Rückennummern aus den 90ern, aber haben so einen leicht modernen Touch. Also ich finde die echt sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und ansonsten, ja, klassisch in weiß gehalten, finde ich, ist so ein bisschen No-Brainer. Mag es ganz gerne, dass so die Ärmel so in den Deutschlandfarben sind. Insgesamt cooles Trikot, echt gelungen. Weiß nicht, ob ich mir das kaufen werde oder würde. Ich müsste es, glaube ich, mal so in echt sehen. Und ich glaube, wenn du so diese kleinen Details, wenn die noch ein bisschen rauskommen, glaube ich schon, dass das so, auch wenn man das live sieht, nochmal richtig, richtig geil ist. Also das ist auf jeden Fall dicker Daumen hoch von mir, dieses Heimtrikot. Dann kommen wir mal zum, ja, viel besprochenen mittlerweile Auswärtstrikot, das in Fuchsia, heißt es, glaube ich, ganz offiziell, die Farbe gehalten ist. Hat so ein, ja, für mich, finde, ganz geilen Farbverlauf, auch hier wieder relativ viele Details. Zahlen sind die gleichen, auch wenn sie hier ganz in Weiß gehalten sind. Ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal so das Trikot an sich gesehen habe, war ich so, weiß ich jetzt nicht, ob es das wirklich ist. Aber dann muss ich sagen, dann habe ich so diesen ganzen Look gesehen mit den Hosen und den Stutzen, die ja in diesem dunkleren Lila-Ton gehalten sind. Und also das finde ich ist auf jeden Fall ein Look. Das sieht wirklich cool aus. Ich weiß, es sind so viele Leute sagen jetzt, ja, die geilsten deutschen Trikots waren damals diese grünen und die finde ich auch geil. Aber ich glaube, wir hatten jetzt drei oder vier grüne Auswärtstrikots hintereinander. Finde ich, kann man auch mal wieder was wagen. Ja, ich glaube, mir gefällt trotzdem das Weiße besser. Aber auch das wirklich ist ein Grower, finde ich. Ist ein Grower. Wie gesagt, wenn man das so sieht, mit diesem ganz mit den Hosen, mit den Stutzen zusammen, hat das auf jeden Fall was. Finde ich echt nicht so schlecht, wie es teilweise im Internet diskutiert wird. Aber ja, auch da, wenn ihr eine Meinung dazu habt oder Feedback, dann schickt mir die auf jeden Fall gerne bei Instagram. Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf, was ihr zu diesen beiden Trikots gesagt. Meine Meinung habt ihr gehört. Ich fand übrigens auch den Post von Eli, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, dass Eli einer der ersten war, der mit dem Trikot rausgegangen ist auf seinem Instagram-Account. Ja, da ihm finde ich, stehen die auch beide. Ich sehe ihn da auch, ganz ehrlich. Als Denker und Lenker im Mittelfeld könnte ich mir auch gut vorstellen, ihm stehen die beide sehr, sehr gut. Ja, ich glaube zum Beispiel wirklich auch, dass dieses Auswärtstrikot, dadurch, dass es so besonders ist, dass das sowas ist, wo man so in 10, 15 Jahren so zurückblickt und sagt, wisst ihr noch damals, als wir dieses Auswärtstrikot hatten? Das könnte ich mir vorstellen, dass das so einen richtigen, dass das so ein bisschen Sammlerwert tatsächlich kriegt, ja. Aber gut, sowas ist ja ganz schwer vorherzusagen. Aber wie gesagt, finde ich beides solide. Wichtiger als die Trikots sind mir am Ende aber natürlich die Performance auf dem Platz. Meine Einschätzung zum Kader für die nächsten beiden Spiele habt ihr auch gehört. Und wenn ihr generell Bock habt auf Fußball-Content und Fußball-Podcasts, dann kann ich euch nur noch mal ans Herz legen. Ich habe einen neuen Fußball-Podcast gestartet, der jetzt schon gar nicht mehr so neu ist. Ich glaube, es ist jetzt schon 17 oder 18 Folgen draußen, mit einem alten Schulfreund von mir zusammen, der auch begeisterter Fußballer ist, Fußballtrainer mittlerweile ist und sich nochmal deutlich besser mit Fußball auskennt als ich. Der Podcast heißt Tino und Lukas reden über Fußball, kommt jeden Dienstag raus. Checkt den gerne mal ab, wenn ihr mit dieser Folge am Ende seid und immer noch Bock habt auf Podcast-Content. Ansonsten, Leute, wünsche ich euch, wie gesagt, ein wunderbares Wochenende, eine wunderbare nächste Woche. Nächste Woche werden wir dann wieder zusammen mit Eli eine Folge aufnehmen, ganz regulär. Was denn, wenn ihr, wie gesagt, Fragen dazu habt, gerne per Instagram an mich, @tino41. Wir hören uns nächste Woche, Leute. Haut rein!
Was denn ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players.